Christian, du tippst wie ein dummer Bauer.
Wie passend, du programmierst wie eine Kuh. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Focus on Linux Podcast. Redaktionsschluss am 23.09., aufgenommen am 28.09. und mit dabei, wie eben gerade schon zu hören, der Felix.
Moin, moin.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und der Jan.
Hallo.
Und jetzt müssen wir natürlich nochmal eingehend klären, wer von euch hat das neue Monkey Island schon gespielt?
Also, ich habe es noch nicht gespielt. Es steht auf meiner To-Do-Liste. Aber ich muss erst mal gucken, weil das ist so eine altehrwürdige Spieleserie, da will ich ja nicht einfach quasi mitten drin einsteigen. Ich glaube, mein Vater könnte ich mal fragen, ob der das früher gespielt. Jetzt fühlen sich alle Zuhörenden alt. Schon mal Entschuldigung im Voraus, aber das ist nur etwas, was auf meiner To-Do-Liste steht.
Nicht nur die Zuhörenden, auch die Moderierenden.
Bei mir tatsächlich auch. Ich habe bisher nur in Let's Play ein bisschen reingeguckt. Aber auch das auf der ewigen Liste von allen möglichen to play, to hear, to read. Die Listen werden länger.
Ja. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Bei mir läuft das jetzt wieder. Ich habe jetzt die Woche einmal den ersten Teil originalgetreu auf einem Pentium 2 durchgespielt und einmal das Remake von 2009. Das habe ich jetzt auch noch mal durchgespielt. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, den zweiten Teil, den will ich auch noch mal durchspielen, einmal in Original und einmal im Remake. Und dann will ich mir das Neue anschauen. Also es gab ja noch weitere Teile, da bin ich gar nicht so drin, wie gut die sind. Aber die ersten zwei, die habe ich schon mal gespielt. Und jetzt Return to Monkey Island, für die Leute, die das nicht wissen, ist jetzt gerade diesen Monat rausgekommen. Und ja, wurde lange erwartet, wurde an einem 1. April von Ron Gilbert, der die ersten beiden Teile der Reihe entwickelt und mitgestaltet hat, angekündigt. Und er hat auch mal vor Jahren schon gesagt, wenn er jemals einen weiteren Teil von diesem Spiel rausbringt, dann wird er das am 1. April ankündigen. Und das hat er getan. Und jetzt haben wir natürlich alle drauf gewartet. Und ja, also ich habe versucht, so wenig wie möglich auf Social Media unterwegs zu sein, weil ich habe keinen Bock, gespoilert zu werden. Aber es verspricht gut zu werden, weil Devolver Digital ist da als Publisher mit dabei. Die kennt man aus so Spielen wie Hotline Miami. Die haben bisher sich einen ganz guten Namen gemacht. Und Ron Gilbert, ich habe noch nichts von ihm gesehen, was irgendwie schlecht ist. Deswegen bin ich da optimistisch. Aber das soll natürlich nicht Thema dieses Podcasts sein, auch wenn ich da sehr viel Spaß dran hätte, darüber zu reden. Wir reden natürlich wieder über sämtliche News. Aber vorher, wie war denn so dein Urlaub, Felix? Erzähl doch mal, du warst jetzt einige Folgen nicht mehr mit dabei.
Ja, ich war allerdings nicht die ganzen 3 Monate im Urlaub, nur einen davon. Und das war gut, ja. Lange entkoppelt tatsächlich, zwischendurch im kanadischen Wald. Und hinterher hatte ich fast schon ein bisschen Entzug. Ich musste ein bisschen gucken, wie man wieder tippt. Die ersten Läufer in der Tastatur etwas zaghaft, aber inzwischen alles wie immer im Alltag angekommen, könnte man sagen.
Klassiker, Passwort abgelaufen und dann wusste man nicht mehr, was das Passwort ist. Ja, sehr schön. Und ich habe schon gedacht, du wärst jetzt 3 Monate auf Melly Island gewesen und hättest das Rätsel rund um Monkey Island gelöst, aber gut.
Vielleicht beim nächsten Urlaub. Komplett durchgezockt.
Genau. Wie sieht's bei dir aus, Jan? Du hattest doch Geburtstag, oder?
Ich hatte tatsächlich Geburtstag, ja. Und ich bin langsam an diesem Stand in meinem Leben, wo ich noch quasi so praktische Geschenke bekomme. Ich hab ein schönes Messer bekommen und so ein schönes Schneidebrett für die Küche. Ja, war sehr schön.
Sehr schön. Dann wünschen wir dir natürlich auch im Namen der Zuhörenden nochmal alles Gute nachträglich bestimmt.
Ach, danke.
Und ja, ich muss beichten, ich habe diesen Monat Distro-Hobbing betrieben. Ich habe ja sehr lange PopOS auf meinem Arbeitsgerät gehabt. Und meine persönliche News des Monats ist, dass ich jetzt gewechselt habe auf Fedora 36, weil wir so einen tollen VPN-Client haben, der unter PopOS leider nicht mehr läuft. Und ich hatte schon mal vor einiger Zeit angefangen, mein gesamtes Arbeitssetup komplett zu ansibilisieren, könnte man sagen. Und dann habe ich mir mein Gerät neu installiert und jetzt habe ich Fedora als Daily Driver und bin damit recht zufrieden, muss ich sagen. Ich glaube, du bist ja auch mit Fedora unterwegs, Felix, oder?
Ja, kann ich klagen.
Sehr schön. Ja, funktioniert gut, muss ich sagen. Die Paketauswahl ist ein bisschen geringer. So manche Sachen muss man sich dann eben doch als Flatpak installieren, weil es das nicht in den nativen Software-Repositories gibt. Aber ansonsten kann ich mich da nicht beschweren. Gut, dann würde ich vorschlagen, kommen wir mal zum Feedback und zu den Ankündigungen. Und wir haben sehr viel Feedback bekommen, zum einen für die letzte News-Folge. Da gab es beim ersten Release so Tonprobleme und die letzten 4 Minuten, die waren halt leer. Also die Folge ging 4 Minuten länger, als sie eigentlich ging. Das haben wir dann nochmal neu hochgeladen. Der eine oder die andere hat es vielleicht mitbekommen. Und der Frank vom Telepost-Podcast, der hat sich zu dem Thema Themes geäußert und hat gemeint, er hat neulich mal wieder Themes ausprobiert. Wir hatten ja die These aufgestellt, macht man das eigentlich noch? Das ist doch so ein Ding der anfänglichen und Late-2000er. Und er meinte, er war da auch nicht so überzeugt von. Und meistens waren es irgendwie die Kontraste oder andere Dinge, die nicht so schick aussahen. Also bestätigt so ein bisschen den Eindruck, dass Theming vielleicht nicht mehr so on vogue ist, wie es früher mal war. Zur Monitron-Folge, da haben wir auch viel Feedback bekommen. Die hat auch echt gut performt, kann ich, glaube ich, mal so sagen. Und das lag bestimmt auch einfach daran, dass da fleißig für Werbung auf Social Media gemacht wurde, also auch von den Teilnehmenden. Das war schön. Der Philipp vom Klick-Klick-Hack-Podcast hat sich dazu auch geäußert, meint, es wäre guter Content. Und über Twitter hat Markus uns einen YouTube-Channel empfohlen von, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Dimitri Lambert, der sich ganz um Zappix dreht. Und zwar ist das einer der Support-Mitarbeitenden von Zappix und da gibt es verschiedene Tutorials. Also wenn man da mal ein bisschen näher einsteigen will, sich das Thema Zappix anschauen will, dann ist man da gut bedient. Das werden wir auch in den Shownotes verlinken. Dann hat unser treuer Zuhörer Vincent hat sich auch zu der Folge geäußert, hat gesagt, das wäre ein gelungenes Special und der Blick über den Tellerrand hat ihm sehr gefallen. Das freut uns natürlich. Über LinkedIn kam auch nochmal Feedback rein von Markus, der auch gesagt hat, dass er sehr gerne unseren Podcast zuhört, dass es ihm Spaß macht und hat aber auch darauf hingewiesen, dass der Michael Friedrich oder DNS-Michi, wie man ihn eher kennen dürfte, ja auch mal in einem anderen Podcast zu Gast war und da auch 2,5 Stunden über Monitoring und Observability gesprochen hat. Also wenn ihr nach unserer letzten Folge noch nicht genug von Michael Friedrich habt, könnt ihr sehr gerne mal reinhören in den Tillpod. Ja, und da nehme ich in die Folge 9, da war Michael zu Gast und hat über die Themen gesprochen. Der Tillpod, das ist eine Abkürzung für Today I Learned. Und das ist ein Podcast von Dirk Deimecke. Den kennt ihr vielleicht auch aus unserem Focus und DevOps Podcast. Da hatten wir mal letztes Jahr den Linux-Jahresrückblick mit ihm gemacht. Und das ist ein Projekt von Dirk und von, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Sushivan Vilayakumaran. Oder wie er sich immer auf Konferenzen vorstellt, er, dessen Name nicht ausgesprochen werden kann. Also Grüße gehen da auch raus an die beiden. Auch ein sehr interessanter Podcast, wo ich immer wieder reinhöre. Könnt ihr gerne mal auch vorbeischauen, wenn euch das Thema Monitoring und Observability interessiert. Dann wurden wir noch erwähnt, und zwar im Technik-Technik-Podcast. Das ist ein Podcast, den ich so noch gar nicht kannte. Und zwar ist das ein Projekt von Peter Mack und von Marius Quabeck. Und die sprechen in diesem Podcast über Linux-Smartphones, über Einplatinenrechner, über Apple-Hardware und so weiter. Also wie der Name so ein bisschen verlauten ist, geht es da allgemein um Technik, im tieferen Sinne deswegen Technik. Und Peter habe ich auch mal eingeladen für nächstes Jahr. Wir werden nämlich mal ein bisschen über Linux-Smartphones sprechen. Genau, ja. Also da an der Stelle vielen Dank für die Empfehlung und wir empfehlen den Podcast natürlich auch. Hört da gerne mal rein, wenn euch die Themen interessieren. Und damit würde ich vorschlagen, lasst uns doch mal über die News des Monats sprechen.
Und den Anfang macht er bei CVE 2022-35252. Und zwar ist es ein Bug in Curl, bei dem eine Schwesterseite, zum Beispiel foo.example.com, ein Cookie anlegen kann für bar.example.com. Ich glaube, die eigentlichen Security Policies, wer für wen Cookies anlegen kann, sind noch ein bisschen schwieriger. Aber das ist jetzt der vereinfachte Weg. Und dann kann diese bösartige Seite quasi ein Cookie einschleusen, den Control Character enthält, so wie, ich glaube, im Bug Report war das \F, das ist der Form Feed. Damit wird beim Drucker eine neue Seite angefangen. Also wenn eine Seite gedruckt wird und dann kommt ein Formfeed, dann beendet der Drucker die Seite und fängt eine neue an. Ich glaube, so richtig alltagstauglich ist das nicht mehr. Und genau dieses Kontrollzeichen landet dann im Cookie. Das wird von Curl gespeichert, dieser Cookie. Und wenn Curl dann den wieder raus sind beim nächsten Request, dann gibt es manche Webserver, ich glaube, das ist nur Apache 2 in diesem Bug Report, die akzeptieren diesen Control-Char nicht und weisen dann den Request zurück. Also kann man dann damit quasi blocken, dass eine bestimmte Seite aufgerufen wird vom Curl-Client. Das Ganze ist inspiriert worden von einem anderen Bug, und zwar dem CVE 2022-32205, bei dem quasi Schwesterseiten etwas Ähnliches machen. Sie sind einfach gigantisch große Cookies für wahnsinnig, also teilweise auch wahnsinnig viele Cookies, um die maximale Größe von so einem Request zu erschöpfen, den Curl senden kann. Und dann auch quasi einfach den Request zu blocken. Und das Ganze gilt als Denial of Service. Ist jetzt nicht ganz so wild. Severity Low, CVSS von 3,1. Und ist, glaube ich, auch schon gefixt. Aber auch ganz interessant, wenn man selber vielleicht mal so in dieses Bug-Bounty-Thema rein möchte, kann man sich auch einfach mal anschauen, was für Bugs es da gerade gibt. Und vielleicht auch einfach mal wagen, so eine Root-Cause-Analysis und einfach dann so eine Variante von dem Bug zu finden und vielleicht auch den Root Cause. Das ist eigentlich ein schöner Einstieg in sowas.
Was ja bei solchen Sachen manchmal auch ganz nett ist, wenn man weiß, man hat eine, also es gibt die Variante, die halt XY hat, das einfach mal zu bauen, ne? Also immer diese Frage quasi, kann man das selber abziehen, ne? Ist halt der Angriff oder halt einfach nur der Punkt, der Flaw an der Stelle, den man produzieren kann, kann man den selber reproduzieren und damit vielleicht mal ein bisschen rumspielen, ist eigentlich auch ganz nett.
Genau. Und dann gibt's auch noch eine Nachricht zu CVEs, und zwar wird Red Hat jetzt eine CVE-Root-Organisation. Und diese ganze CVE-Organisation hängt so ein bisschen unter der amerikanischen Regierung. Und darunter hängen die Root-Organisationen. Die Root-Organisationen sind verantwortlich, CNAs, CNALA und andere Root-Organisationen zu trainieren, zu rekrutieren und quasi so ein bisschen Governance zu betreiben, also irgendwie so die zu leiten. Und so eine Root-Organisation bekommt einen Scope. Ich glaube, bei Red Hat ist das jetzt Open Source und generell Red Hat-Produkte insbesondere. Und eine CNA darf für ihren Scope CVEs ausstellen, also die darf diese Nummern ausstellen. Eine CNALA, das ist die CNA of Last Resort, die darf quasi auch, wenn es keine CNA im Scope gibt, dann darf die CNALA CVEs ausstellen. Also quasi, wenn das nicht irgendwo hingehört zu einer bestehenden CNA. Und die Root-Organisation hängt dann noch wieder darüber. Und jetzt ist Red Hat auch eine Root-Organisation geworden. Und ja, das kommt natürlich mit so einem Blogpost, wo viel von Visionen drin steht. Ich glaube, Red Hat macht da einen guten Job. Die haben das ja auch schon länger auf dem Schirm mit dem CNA, mit den CNA-Tätigkeiten. Von daher mache ich mir da eigentlich keine Sorgen.
Schöne Sache. Ja, also mich hat es ein bisschen überrascht, als ich das gelesen habe, aber auf den zweiten Blick dann eigentlich nicht. Also die sind da ja immer sehr aktiv, wenn es um das Thema geht und leisten da gute Arbeit. Von daher, warum nicht? Ja, also es ist doch schön, wenn sie andere Unternehmen da auch dazu bringen können, ihre Qualität zu verbessern oder sie zu enablen. Ist, wie ich finde, eine positive Nachricht.
Genau, die reihen sich damit ja ein in so Firmen wie, ich glaube, Google, Apple betreiben auch jeweils eine CNA, die können jeweils auch dann die Nummern ausstellen. Also für mich eigentlich nur passend.
Ja, dann gibt's VirtualBox in der Version 7.0.0, da ist eine erste Beta erschienen. Ja, also es ist jetzt die allererste Beta der kommenden Version. Und man hört schon, es ist auf jeden Fall noch nicht spruchreif. Also man kann es noch nicht oder sollte es noch nicht in der Produktion einsetzen. Was als Tech-Demo enthalten ist, ist Apple Silicon Support. Das klingt erstmal spannend, ist aber in der Praxis leider noch nicht so spannend. Denn das hat noch keinen 64-Bit-Support und kann auch nur 32-Bit-Linux starten und da auch keine aktuellen. Das heißt, man braucht da jetzt kein aktuelles Debian irgendwie starten, sondern man muss gucken, dass man ein angestaubtes Hannah-Montana-Linux bootet oder irgendwie sowas. Das dürfte funktionieren. Es hat Windows 11-Support und in Arbeit ist auch, dass man automatisch diese VM-Tools updaten kann. Das kennt ihr ja, man hat eine VM-Vorlage, die man sich wo runterlädt und das Erste, was man macht, ist es erstmal die Gasterweiterung zu aktualisieren. Das soll dann in Zukunft in der finalen Version auch automatisch vonstatten gehen können. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg. Deswegen werden wir da gucken, dass wir dann in der weiteren Beta noch mal näher drüber berichten. Denn viele Neuigkeiten davon abgesehen gibt es derzeit noch nicht.
Weißt du da zufällig mehr, ob VirtualBox, also ich weiß, dass es gibt ja jetzt unter Ubuntu dieses OpenVM-Tools und das ist quasi so ein Versuch, diese Gasterweiterung zu standardisieren. Ist VirtualBox da auch schon mit drin oder wie läuft das? Das wäre eigentlich ganz interessant zu wissen.
Nee, also ich finde den Namen auch irreführend, weil die OpenVM-Tools sind meines Wissens nach lediglich eine Open-Source-Variante der VMware-Tools. Das heißt, wenn du dir jetzt einen RHEL 7, 8, 9 installierst, dann sind halt ja diese OpenVM-Tools drauf und früher zu RHEL 4, 5, 6 Zeiten musstest du dir immer noch dann quasi die VMware-Tools manuell installieren und so ist es quasi eben mit in die Distros gekommen. Und der Name ist halt misleading, weil das klingt so, als wäre da auch für andere Hypervisor wären da Tools mit drin, aber bis heute habe ich das so noch nicht in dem Kontext gesehen.
Ich meine, ich habe es schon mal mit QEMU gesehen, aber beziehungsweise KVM, aber das bin ich mir nicht mehr sicher. Deswegen bin ich mit der jetzt am Fenster lehnen. Dann wurde ich vom Namen tatsächlich in das Licht geführt.
Du, es kann auch sein, dass ich falsch liege. Also ich habe jetzt auch mit meinem Arbeitsgerät mal den Wechsel gewagt und habe jetzt keinen VirtualBox mehr. Also ich entwickle ja viel Automatismen, die ich dann eben mit Vagrant und Molecule irgendwie teste. Das mache ich jetzt auch mit dem integrierten KVM-Hypervisor. Und da habe ich aber noch nicht in die VMs reingeschaut, ob da auch ein OpenVM-Tools drin läuft. Vielleicht sollte ich da mal reingucken. Ne?
Ja, ansonsten gibt es von uns natürlich immer so ein bisschen Service-Content, könnte man sagen. Einfach mal die Hinweise auf neue Releases bei den großen Distros. Für alle, die das ein bisschen verfolgen, die kleine Änderung an typische Updates, Upgrades. Im Paket heute haben wir zum Beispiel 20.04.05. Also ein Patch-Release auf Ubuntu 20.04 LTS ist für alle, die die Server am Laufen haben, eben ja im Prinzip einfach nur Update und neue Pakete kommen. Für alle, die noch 20.04 quasi installieren würden, warum auch immer, weil es vielleicht noch in der Umgebung Standard ist, jetzt eben neues Point-Release. Die eigentlich aktuelle LTS-Variante ist ja schon seit April jetzt die 22.04, also ne, wenn man jetzt die Wahl hat, eine 20.04.5 zu installieren, ist jetzt nicht mehr unbedingt eben der Punkt, wenn man halt was Neues braucht. Nur so als Feature quasi, es gibt einen neuen Kernel auf der 22.04.05, neue NTFS-Treiber, ins Generelle halt einige Fixes, neue Sachen eben für NVIDIA, das Übliche. Was vielleicht eine kleine Besonderheit wäre, und da kann Christian, der das dazu geschrieben hat, vielleicht noch was dazu sagen. Firefox 104 in der Non-Snap-Version?
Ja, das kommt daher, dass man ja damals mit Ubuntu 21.10 ja angefangen hat, Firefox als Snap entsprechend auszuliefern und mit 22.04, was ja das aktuelle LTS ist, ist das ja auch so. Man hat aber damals eben gesagt, auf Ubuntu 20.04 wird das weiterhin ein Non-Snap-Paket bleiben. Das heißt, solange es Ubuntu 20.04 irgendwie gibt, muss Canonical da die Firefox-Updates als normales Debian-Paket ausliefern. Deswegen ist das da auch weiterhin als Nicht-Snap-Paket enthalten. Ja, ansonsten gibt's auch Ubuntu Unity, was jetzt eine offizielle Variante wird. Ja, und zwar der eine oder die andere kann sich vielleicht noch dran erinnern, den Unity Desktop, der lange der Bestandteil von Ubuntu war, der wurde ja damals zu Zeiten von Ubuntu 11.04 eingeführt und den 18.04 wieder gegen den GNOME Desktop ausgetauscht. Ja, also Gründe hatten wir ja auch in der letzten Folge mal kurz angerissen, als wir über das Jubiläum von GNOME gesprochen haben. Und ja, nachdem wieder der GNOME Desktop eingesetzt wurde, gab es aber immer noch genügend User in der Community, die diesen Desktop weitergepflegt haben. Und da gab es halt eben auch ein Projekt, das sich daraus abgeleitet hat. Und das wird jetzt eben eine offizielle Ubuntu-Variante ab Ubuntu 22.010. Habt ihr dann also quasi die Wahl, nicht nur Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Butchi, Kylin, Mate, Studio und Xubuntu zu benutzen, sondern es gibt dann eben auch noch Ubuntu Unity. Und da habt ihr dann eben diesen Unity-Desktop. Der war ursprünglich mal gedacht für Geräte mit einem kleinen Display. Und dann gibt's ja auch noch das UbiPorts-Team. Das hat eben Unity übernommen und weiterentwickelt. Ihr habt ja vielleicht schon mal von diesem Ubuntu Touch Smartphone-Betriebssystem gehört. Da kommt dieser Desktop eben auch zum Einsatz. Und das habe ich auch neulich mal gesehen. Es war ja Frostcon gewesen und da hatte auch das UbiPorts-Team so einen kleinen Stand. Und da muss ich sagen, also ich war kein großer Fan von diesem Desktop damals. Aber auf so einem Smartphone oder auf so einem Tablet, da ergibt der wirklich Sinn. Dann hat man eben hier Gesten, die man dann sinnvoll einsetzen kann und man hat eben diesen App-Drawer beziehungsweise diese Navigation, wo das mit diesen Symbolen auch durchaus sinnvoll ist. Und von diesem Desktop gibt's jetzt auch eine Version 8 und der Name wurde jetzt auch geändert, weil wenn man jetzt drei Leute fragt, was sie mit Unity verbinden, dann wird bestimmt relativ schnell die Antwort kommen, da gibt's doch diese Spiele-Engine. Ja? Und deswegen heißt der Desktop jetzt eben Lumiri. Also Unity 8 heißt quasi Lumiri, damit man eben Verwechslung mit dieser Spiele-Engine so ein bisschen ausmerzt. Ja, ich finde, das ist eine schöne Sache. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Desktop, aber ja, die Community hat gezeigt, es gibt da eine Need für. Es gibt Leute, die das eben gerne nutzen und die das auch gerne pflegen und weiterentwickeln. Von daher, warum das nicht zu einer offiziellen Variante machen? Da kann bestimmt noch ein bisschen mehr die Entwicklung durch Canonical beschleunigt werden. Wie steht ihr zu dem Desktop? Habt ihr mit dem mal gearbeitet?
Ich habe immer quasi, das ist ja ganz als Trotz passiert, gegen GNOME 3 damals in 11.04. Und ich habe dann quasi in meiner wilden Phase aus Trotz, gegenüber dem Trotz, immer Ubuntu GNOME benutzt, wo dann GNOME 3 drin war. Später irgendwann dann, als ich schnell mein Ubuntu brauchte, habe ich dann nie die Lust gehabt, aber ich habe es benutzt, es war ein okayer Desktop. Es hat jetzt zum Schluss hat sich so angefühlt, also es hat sich nicht mehr viel unterschieden von GNOME 3, von daher war der Wechsel zurück auch nicht wirklich schwer.
Du warst schon immer ein Revoluzzer, ich wusste es.
So, dann kommen wir, dann bleiben wir doch einfach mal gleich bei Ubuntu. Und zwar gibt's den Ausblick auf Ubuntu 22.10, Kinetic Kudu. Ich wollte eigentlich immer schon mal nachgucken, wie viele Umdrehungen von den Buchstaben haben wir jetzt eigentlich durch? Bei 2 pro Jahr müssten wir eigentlich alle 13 Jahre einmal durch sein, ne? Machen die Sonderzeichen?
Nicht, dass ich wüsste. Lass mich gerne mal parallel recherchieren, aber müssten wir auf jeden Fall schon einmal durchhaben.
Auf jeden Fall kommt das Ganze mit Linux-Kernel 5.19. Man hätte zwar noch 6.0 mitnehmen können, aber das war dann mit dem Release-Zeitpunkt Anfang Oktober, war das dann den Entwicklern ein bisschen zu knapp. Das Ganze kommt mit GNOME 43 und vielleicht sind jetzt die GTK 4 und LibertWriter-Änderungen vollständig dabei. Das ist noch nicht ganz klar. Pipewire soll jetzt Pulse Audio ersetzen und der WLAN-Stack wird auch geändert, und zwar ist da jetzt der IWD, der iNet Wireless Daemon dabei, statt WPA Supplicant. Vielleicht ein paar unter den Zuhörenden, ein paar Raspberry Pi-Nutzer erinnern sich noch, die früher musste man ja auf die SD-Karte die WPA-Supplicant-Conf, da musste man dann seine Wi-Fi-Verbindung eintragen mit SSID und ich glaube sogar die MAC-Adresse mit der BSSID. Auf jeden Fall, das ist meine größte Verbindung mit dem WPA-Supplicant. Und der ist auch schon über 20 Jahre alt und dadurch auch ein bisschen schwer zu warten. Ich bin noch WPA-Supplicant, das ist für mich, WLAN ist für mich immer so eine Technologie, die ist irgendwie gefühlt erst 10 Jahre alt. Aber die hat ja schon deutlich länger auf dem Buckel. Ich weiß noch damals diese ganzen alten WLAN-USB-Sticks mit den endlosen Treibern, die immer furchtbar heiß geworden sind. Und zwar der IWD integriert sich jetzt auch in SystemD, NetworkD, ConMan und den Network Manager und soll auch geringere, quasi weniger Ressourcen verbrauchen und mehr Kernel-Funktionen nutzen und auch mit TPM-Support kommen. Und der Release ist jetzt für den 20.10. geplant und Support gibt es dann bis zum 20.07.2023. Und ich empfehle jedem, der das installiert, wirklich sich auch daran zu halten. Es ist nämlich ziemlich anstrengend, Ubuntu, also das nachdem das Fenster abgelaufen ist, das dann zu aktualisieren, dann muss man mit SED, dazu kommen wir vielleicht heute noch, also noch ein bisschen später zu, die Source.list manuell bearbeiten, um von Releases auf Old-Releases zu stellen und dann ein Update fahren und dann ein APT-Dist-Upgrade. Und also, wenn man sich nicht für die LTS-Version entscheidet, dann sollte man immer am Ball sein beim Upgraden.
Klingt nach einem sinnvollen Tipp auf jeden Fall. Ich habe bei WPA Supplicant und Co. auf jeden Fall dran gedacht. Ich bin, was das angeht, eigentlich inzwischen großer Fan von Network Manager. Ich finde, das funktioniert vor allem in der NMCLI-Variante auch, also man muss ja nicht irgendwie in die Ruhe gehen, funktioniert das ziemlich gut. Und ich finde, vor allem, wenn man sich in solchen Gegenden rumtreibt, wo es halt noch um WPA-Supplicant setzen geht und Co., Networking on Linux ist auf jeden Fall so ein Ding, das in verschiedenen Distros auf jeden Fall sehr verschieden gelöst wurde. Und auch über die Zeiten, also wenn man da so ein bisschen ältere Beiträge oder irgendwelche Blogposts sieht, da kriegt man auch zum Teil sehr widersprüchliche Anweisungen und muss mal ein bisschen gucken, was auf dem aktuellen System eigentlich gerade gilt, welche Variante von irgendwelchen Network-Config-Files man jetzt eigentlich gerade hat und wer da irgendwie noch zwischenwurschtelt.
Da gibt's ja, für mich gibt's da das Dark Horse. Also ich mache SystemD ist eigentlich immer ganz cool, aber für mich ist das Dark Horse bei den Sachen, ist das, was Ubuntu mittlerweile bei den Servern mitliefert. Netplan finde ich eigentlich super. Es gibt viele Leute, die beschweren sich, YAML kann man in der Konsole so schlecht bearbeiten und alles, aber ich finde das total cool. Man kann diese YAMLs dann da einfach mit einem Template bauen, die delivern. Und selbst wenn du es quasi per Hand bearbeitest und du bist per SSH eingeloggt, du willst an Netzwerkeinstellungen rumfummeln, vielleicht sogar an deinem Internet-Facing-Device bei irgendeinem Server bei Hetzner. Und es besteht halt das Risiko, wenn du dich ein bisschen dämlich anstellst, ist mir schon passiert, das gebe ich zu, du machst die Internetverbindung kaputt, startest die Kiste neu, das war's mit SSH. Oder du musst ja nicht mal neu starten, wenn du es richtig schön kaputt gemacht hast, dann disconnectet es sich sofort und du stehst quasi vor einem blinkenden Cursor da. Bei Netplan gibt es quasi nicht nur Netplan Apply, sondern auch Netplan Try. Und das ist wie, wenn man die Bildschirmauflösung ändert. da kommt dann so, da gibt es einen Countdown, der von 10 runterzählt. Wenn du Enter drückst und quasi das kommt noch an, dann übernimmt er das alles super. Wenn du nicht Enter drückst, setzt er die Einstellung zurück und du kannst dich per SSH sonst nochmal neu verbinden und sperrst dich nicht aus deiner eigenen Kiste raus. Finde ich genial.
Das ist schlau, ja. Das ist am Netzwerk fummeln, mit dem man zugreift, ist so ein bisschen wie an dem Ast sägen, auf dem man sitzt. So.
Absolut, ja. Ich bin da so ein bisschen ambivalent. Also gerade über Netplan habe ich mich diese Woche wieder aufgeregt, weil ich irgendwo in einer gebrickte VM vorgefunden habe, die ich dann eben wieder ins Netz bringen wollte. Also den Try-Befehl kannte ich noch nicht. Der klingt eigentlich nett. Ja, das klingt auch so, als wäre das mit dem Fokus auf Desktop-Systeme entwickelt worden. Finde ich gut. Aber ich habe auch jetzt nicht das Problem, irgendwie YAML-Dateien zu bearbeiten. Ich meine, wir sind eh alle heutzutage YAML-Engineers. Also keiner ist mehr Entwicklerin oder Administrator. Wir sind eigentlich nur noch YAML-Copy- und Paste-Engineers. Aber ich finde es halt so schwierig, dass du Netplan halt wieder mal, das ist so ein canonical eigenes Ding. Das hast du halt nirgendwo anders. Zumindest ist das so mein Kenntnisstand. Und Network Manager ist halt Default. Da gibt's auch Ansible-Module für. Ja, das habe ich jetzt auch, als ich mein Arbeitsgerät neu installiert habe, da habe ich die Corporate WLAN-Verbindung mit Zertifikate und hast nicht gesehen. Die ist halt einfach in so einem Ansible-Playbook drin und fertig. Ja, und bei Netplan bin ich mir gar nicht so sicher, ob es da auch eine Automatisierung oder ein Modul dafür gibt. Aber sei es drum. Erschreckender fand ich vielmehr, dass WPA Supplicant wirklich 20 Jahre alt ist. Und das ist wirklich so. Also ich habe mal hier so ein altes ThinkPad aus dem Schrank rausgekramt, wo ein Ubuntu 5.10 draufläuft. Das war so mein erstes Ubuntu, mit dem ich gearbeitet habe. Und da lief das tatsächlich auch schon drauf. Also durchaus eine gute Idee, dann vielleicht doch mal alte Zöpfe abzuschneiden und so eine 20 Jahre alte Software dann mal neu zu entwickeln. Glaub, das kann eigentlich nur besser werden. Bin da echt mal gespannt. Und weil du vorhin fragtest, wie das mit den Release Names ist, ich habe mal hier parallel recherchiert. Und am Anfang war es so, da war Canonical ein bisschen wenig konsequent. Ubuntu 4.10 war das erste, Varty Vartok, dann kam 5.04 Hori Hedgehog. Und dann begann eigentlich das Ganze erst bei B wieder von vorne. 5.10, Breezy Badger, mein erstes Ubuntu. Danach Debra Drake, Edgy Aft, Fasty Fawn und so weiter. Und das endete dann mit Zesty Zappos, Ubuntu 17.04. Und dann haben wir wieder bei A angefangen mit 17.10, Artful Artwork. Und ja, wenn das so weitergeht, dürfen wir auch bald wieder das Alphabet einmal umrundet haben. Also einmal haben wir es schon durchgespielt quasi.
Irgendwann müssen dann noch die Tiere ausgehen. Oder darf man die Tiere wiederverwenden, aber muss dann das Adjektiv ändern? Oder also ich müsste da mal, wir bräuchten mal so einen Canonical-Mitarbeiter, der uns das mal erklärt.
Also ich warte ja auf Ubuntu 24.10, Shiny Shiba Inu oder so. Das wird dann mein Ubuntu-Release.
Da gibt es dann wieder 10 Cryptocurrencies von, das sage ich jetzt schon.
Ubuntu Coin, to the moon!
Tja. Um im Text vorzuschreiten quasi, die Distro, um die es jetzt geht, hat sich vor einer Weile schon von Namen verabschiedet und einfach auf Zahlen gesetzt, lang pragmatisch. Fedora 37 ist in der Beta erschienen. Da müssen User wie jetzt Christian, auch neu Christian, du musst dich jetzt darauf einstellen, auf regelmäßige Update-Zyklen. Das heißt, du musst am Ball bleiben und dich nicht abhängen lassen vom stetig weiterfahrenden Zug. 37 Beta ist jetzt quasi schon die Ankündigung. 18.10. ist Release-Datum, zumindest geplant für Fedora 37. Und damit nähert sich zum Beispiel die 35, auch schon fast EOL. 15.11. ist es soweit. Das heißt, für alle, die noch quasi das Update auf 36 verschlafen haben, immer quasi im Jahreszyklus kommt der Zug dran vorbei und dann fällt man hinten runter. Genau. Dinge, die es jetzt neu gibt, es wird einen 5.19.7-Kernel geben, wie immer relativ neu bei der Distro. GNOME 34, Ansonsten, was ein bisschen speziell wird oder interessant auf jeden Fall, es gibt ja noch Editions von Fedora. Habe ich tatsächlich bis auf die normale Workstation Edition kaum genutzt, weil ich auf Servern tatsächlich relativ selten Fedora einsetze. Aber es gibt eben noch verschiedene andere Editions. Es gibt auch Fedora extra für IoT, es gibt Fedora Server. Das sind die bisherigen Editionen. Und es gibt jetzt auch CoreOS und CloudBear, also gab es vorher schon. Aber die werden jetzt auch eben in diese erste Riege der hauptgepflegten Varianten des Betriebssystems aufgenommen. Das heißt, es wird jetzt CoreOS und Fedora CloudBase als Editionen geben. Mal gucken, wie sich das ein bisschen entwickelt. Alle Leute, die da mit den Projekten arbeiten, werden damit sicher was anfangen können. Ansonsten gibt es noch eine Neuheit für alle, die eben zum Beispiel auch da ein bisschen variabler sind mit ihren Distros. Raspberry Pi 4 wird unterstützt. Das heißt, für alle, die sagen, hey, Fedora Server oder die viel Fedora Server nutzen, können das jetzt eben auch auf ihren Kleinstgeräten machen. Der Trend geht zu ARM-Fähigkeit, ist, ja, setzt sich durch. Ansonsten halt noch ein paar andere Versionen, also auch immer relativ neue Sachen, OpenSSL 1.1, wir brauchen das gar nicht so ganz runterzählen, vor allem für die Programmierer eben neue Varianten, jeder, der da unterwegs ist, kennt, glaube ich, die großen Vorteile. Ja, das ist so ein bisschen der Service-Tweet zwischendurch, könnte man sagen.
Ich bin mal gespannt, ob da wirklich ein 5.19.7er-Kernel dann dabei ist, weil ich habe jetzt auf meinem Fedora 36 Stand heute einen 5.19.11er-Kernel und habe die Woche oder letzte Woche auch richtig geflucht, als ich noch 5.19.8 hatte und dann der 5.19.9er-Kernel rauskam. Der hat nämlich bei mir dafür gesorgt, dass meine USB-Ports gebrickt waren. Also zumindest die, die per Thunderbolt an der Dockingstation dran sind. Also ich habe hier so eine Thunderbolt 3-Docking und da habe ich halt hier mein Bildschirm dran, meine USB-Maus, USB-Tastatur und so weiter und habe den Rechner gestartet und es ging halt einfach keine Tastatur und kein anderes USB-Gerät mehr. Und habe dann erstmal gedacht, oh Gott, die Dockingstation, sie ist kaputt. Ne? Habe dann mit dem anderen Notebook aber nachstellen können, dass es vor dem Update funktioniert hat. Und da gibt's auch auf Reddit gibt's da einen Thread zu und ja, Lösung war, ich habe erstmal wieder ein Downgrade auf 5.19.8 gemacht und jetzt kam aber auch wieder ein Update auf 5.19.11 und jetzt geht das entsprechend auch wieder. Also da scheint irgendwas kaputt gewesen zu sein. War jetzt nichts Fedora-spezifisches, ich glaube, da ist generell in dem Current Release irgendwas kaputt gewesen. Können wir ja auch mal in den Shownotes verlinken.
Okay, gut, dann machen wir aber weiter mit GNOME 43 und zwar GNOME ist ja jetzt schon mittlerweile gut 25 Jahre alt. Und mit der Version 43 erhält GTK 4 1.2 Einzug. Ich finde das irgendwie sehr sympathisch, dass sie jetzt die Versionsnummern versionieren. das Ganze gibt's jetzt mit Schnelleinstellungen oben in dem Ausklappmenü beim Ein- und Ausschalten und bei den Lautstärkereglern. Da gibt's jetzt unter anderem Bluetooth, WLAN und auch den Dark Mode. Da habe ich mich allerdings gefragt, vielleicht auch jetzt mal raus an die Zuhörenden. Also ich zumindest verwende den Dark Mode so, dass ich den anschalte, wenn ich das installiere und dann wechsle ich das nicht mehr. Ich weiß nicht, wie geht's euch damit? Wechselt ihr tatsächlich mal zwischen Dark und Light Mode oder ist das so eine Entscheidung, die trifft man einmal und dann war's das?
Also ich wechsle das tatsächlich, weil ich finde, tagsüber arbeiten mit aktivierten Dark Mode, das zieht mich irgendwie runter. Dann ist alles so trist und so dunkel und dann hast du auch so nervige Aufgaben und dann bist du richtig, richtig schlecht drauf, ist ein richtiger Downer. Deswegen mache ich das gerne so, wenn es wirklich draußen dunkel wird und auch im Zimmer dunkel wird, dann mache ich einen Dark Mode an und ansonsten habe ich es gerne hell. Das kriegen andere Betriebssysteme auch automatisch hin. Also macOS kann das ja automatisch wechseln. Ich glaube, irgendein anderer Linux-Desktop kann das auch. Bei GNOME bin ich mir gerade nicht sicher, ob das geht. Glaube nicht.
Naja, ich habe das nur letztens tatsächlich mal benutzt, den Switch, weil ich festgestellt habe, dass ich Code nicht gut lesen konnte. Also es ging aber darum, ich wollte eine Präsi bauen mit Markdown. Und dann habe ich diese irgendwie in dem Font, den ich eingestellt hatte, und im Dark Mode waren diese Trennstriche zwischen den Folien. Das sind ja immer nur drei Dashes hintereinander. Die waren super schlecht zu sehen. Und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, das ist jetzt egal. Dann habe ich tatsächlich mal zumindest den Editor geswitcht auf Light, damit ich das überhaupt sehen kann.
Also ganz zur Not kann man es ja auch bestimmt über Debug skripten, aber okay, gut, dann war ich vielleicht in meiner Einschätzung zu vorschnell. Also ich stelle alle die Geräte eigentlich immer auf Dark Mode und mache das auch nie aus. Aber gut. Dann gibt's jetzt Files. Ich wusste gar nicht, dass das, also das heißt ja eigentlich intern, das ist Nautilus und früher hieß es auch Nautilus. Und das heißt jetzt, aber offiziell heißt es Files und das auch schon seit GNOME 3.6, also seit ungefähr 2012. Das wusste ich gar nicht, dass dieses umbenannt wurde. für mich bleibt es eigentlich immer Nautilus, weil das halt irgendwie, dann weiß man, was gemeint ist. Und auf jeden Fall passt sich Nautilus jetzt oder falls ein bisschen besser an die Größe des Fensters an. Zum Beispiel, wenn das zu schmal wird, dann wird die Seitenleiste ausgeblendet. Und es gibt jetzt endlich Platz zwischen Listenelementen, damit man das Rechtsklickmenü richtig benutzen kann. Christian fängt schon an zu grinsen.
Endlich, endlich. Ich hab's so vermisst.
Und jetzt gibt's auch noch mehr Apps mit GTK 4. Zum Beispiel Maps, Console, Logs und die Parental Controls und auch der quasi der Initial Dialog, wenn man das Ganze einrichtet, laufen jetzt alle auf GTK 4. Und es gibt jetzt auch verbesserte WireGuard-Unterstützung im Network Manager.
Oh, das ist schön. Das suche ich ja auch schon lange, weil WireGuard immer auf der Kommandozeile benutzen ist halt auch gar nicht mal so schön, wenn man so einen schönen Netzwerkdienst hätte, ne?
Ich mach's meistens mit Systemd Networkd, ist das, glaube ich, der dafür zuständig ist. Dann kann man das als diese als im Systemd Config Format kann man sich dann die da zusammenbasteln. Natürlich muss man dann sich irgendwo mal die Vorlage raussuchen, aber das geht eigentlich auch ganz gut. Das habe ich auf meinen Servern im Einsatz.
Dark Mode, Systemd für WireGuard. Also ich sehe da eine Schublade für dich aufgehen.
Ich muss mir gerade bei Linux Parental Control denken. Das heißt eigentlich eine ganz witzige Sache. Wenn man seinen Kindern als erste Distro quasi gibt es ein Notebook, sagst hier Linux drauf und dann stellst du Parental Control an und dann patchst du aber nicht mehr. Quasi. Zumindest eine Weile. bis sie quasi sich mit der ersten Privilege Escalation verdient haben, aus dem Modus wieder auszubrechen.
Jeremy Pascal, du hast schon 3 Stunden Kernel kompiliert heute. Jetzt iss aber auch mal gut. Iss deinen vegetarischen Frühstücksschinken.
Christo, dann stellst du deinen Kindern da so einen Bildserver hin, so damit sie den Kernel nicht auf dem eigenen Laptop kompilieren müssen.
Das ist wild, ja.
Ich wäre, glaube ich, ein guter Vater.
Kommen wir zu etwas weniger Erfreulichem. Microsoft stellt den Teams-Client für Linux ein. Und zwar gibt's da ja diesen in Anführungsstrichen nativen Client. Und der wird jetzt schon im Dezember diesen Jahres eingestellt und kann danach auch nicht mehr weiter benutzt werden. Also das war für viele User dann doch überraschend. Und als Alternative soll dann aber eine PWA zur Verfügung gestellt werden. Also so eine Progressive Web App. Die soll dann auch mehr Features bieten, das heißt, man soll dann auch den Hintergrund weich zeichnen können und Hintergrundbilder irgendwie setzen, das, was halt der Client nicht kann. Das große Problem dabei ist, dass diese PWA lediglich Google Chrome und Microsoft Edge unterstützt. Also es ist nirgendwo die Rede von Firefox und das ist mal wieder so ein übergriffiges Verhalten, um den Edge-Webbrowser weiter zu platzieren. Technisch ist es so, dass kein AngularJS mehr zum Einsatz kommt und dass jetzt eben Electron durch Edge WebView 2 ersetzt wird und dadurch halt eben auch mehr Features gegeben sind. Muss man mal gucken, wie sich das verhält. Also ich glaube, ich bin kein Freund dieses Clients und auch die Reaktionen im Internet, in der Community waren jetzt nicht sonderlich frohlockender Natur. An der Stelle möchte ich mal kurz darauf hinweisen, kleines Public Service Announcement. Es gibt die Seite www.dreckstool.de. Da könnt ihr auch gerne Teams hochvoten. Also wer die Seite nicht kennt, ist eine der hättesten Seiten des Internets. Da ist unangefochten immer relativ weit oben SubR3, Teams und ich glaube Lotus Notes ist seit 10 Jahren immer Platz 1. Also da ist auch noch ein bisschen mehr Platz für Microsoft Teams.
Was mich da jetzt irgendwo wundert, ist natürlich, also so eine Electron-App zur Verfügung zu stellen, das jetzt plattformunabhängig zu machen, ist, also für mich wirkt das jetzt erstmal nicht so schwer. Man muss da ja gar nicht so viel Plattform-Dependent-Code schreiben. Also, und es gibt ja zum Beispiel der Wire-Messenger oder Discord, die schaffen das ja auch alle irgendwie einen Linux-Client hinzustellen, ohne dass das jetzt wahnsinnig viel Aufwand ist. Gut, das sage ich jetzt einfach so als Außenstehender mit begrenzt viel Electron-Erfahrung. Aber die meisten, also man kann sich ja einfach die NPM-Pakete dann da reinziehen, wenn man die irgendwelche Plattform-APIs braucht. Also ich kann das noch nicht ganz so richtig nachvollziehen. Aber was ich sagen kann, ist, das habe ich früher bei Discord eine Zeit lang gemacht. Wenn man Chrome, Chromium oder an Google Chromium oder irgendwas verwendet, dann gibt's in der Kommandozeile den --App-Switch. Und das kann man auf eine URL zeigen lassen. Und das habe ich jetzt noch nicht mit Teams probiert, aber im Discord geht es auf jeden Fall. Dann kann man sich den Desktop-Client selber basteln. Dann verschwindet oben, also dann wird das der Quit-Button das Theme von der App übernommen und dann sieht es quasi aus wie der normale Desktop-Client bei Discord. Ob es bei Teams jetzt genauso funktioniert, kann ich noch nicht versprechen, aber so hat man dann auch ein bisschen mehr Kontrolle über Command-Line-Switches und kann sich auch ein bisschen mit Profilen dann behelfen.
Ja, muss man da mal testen. Also ich habe gerade die Woche, habe ich mal probiert, also ich bin kein Freund von Chromium-basierten Webbrowsern, muss ich mal ganz ehrlich sagen, aber wenn ich unbedingt was Chrome-basiertes brauche, dann habe ich aktuell hier noch einen Brave irgendwie am Start und wenn man da Teams einfach im Webbrowser aufmacht, indem man auf https://teams.microsoft.com geht, dann funktioniert das auch mit Hintergrundblurren und den ganzen Kram. Und ich glaube, das wird dann eher mein Ansatz sein, weil ein Edge werde ich mir echt nicht installieren wollen. Und wie es da aussieht mit Bildschirm-Sharing-Support und Wayland, weiß ich jetzt gar nicht, aber die uralt Elektron-App, die ist jetzt ja auch schon seit einem Jahr nicht mehr gepflegt worden, das kannst du halt knicken, ja. Da musst du halt echt im Jahr 2022 noch ein X11 starten, damit du da deinen Bildschirm teilen kannst. Also da hoffe ich doch mal, dass das mit der PWA dann bitte auch mal unter Wayland funktioniert, dann gibt es keinen Grund mehr, X11 zu starten für mich.
So, als nächstes, wir schaffen es ja irgendwie nie eine Folge ohne irgendwie Asahi oder Apple News generell, deswegen jetzt der obligatorische Apple-Beitrag. Und zwar hat man herausgefunden, dass die Apple AGX-Grafik relativ stark an Power VR angelehnt ist. Das ist zum Beispiel auch der Grafikchip vom Raspberry Pi 4. Da hatten wir, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal drüber gesprochen. Und zwar, dass da ein Kernel-Treiber jetzt dabei ist, im Mainline-Kernel. Und da gibt's jetzt, stimmt, hier steht sogar, Episode 3, die Vermutung von Alyssa Rosenzweig, hat sich bestätigt und es gibt große Gemeinsamkeiten im Aufbau der Datenstrukturen und OpenGL 2.1 Support für M1 und M2 Geräte ist jetzt für Ende 2022 geplant.
Geil, das wird, Leute, ich sag's euch, irgendwann nächstes Jahr MacBook Pro mit M2 und dann Fedora 38, gib ihm. Das wird toll.
Vielleicht gibt es dann da auch so ein, also das, ich, das war ja irgendwie so eine Überraschung, dieses WSL, was Windows damals, was damals bei Windows gab. Vielleicht überrascht uns Apple irgendwann auch noch so und sagt, wir lieben jetzt Entwickler und wir wollen Developers, und dann gibt's ASL, obwohl das, ja, dass die Abkürzung ist, glaube ich, schon belegt. Irgendwas müssen sie sich noch überlegen, dass die auch ein eigenes Subsystem für Linux da bringen. Fände ich ja irgendwo lustig, aber ich glaube, das wäre so ein Schlag ins Gesicht für die Asahi-Leute.
Ich wollte gerade sagen, ASL ist, kenne ich eigentlich eher so aus dem Online-Gaming. Aber irgendwie so MSL, so irgendwie macOS Subsystem for Linux oder so. Und dann kannst du da nativ deinen Hannah Montana Linux ausführen. Das wäre doch super.
Du meinst die American Sign Language, oder?
Ja, genau, richtig. Genau die meinte ich. Ja. Totgesagte leben länger. Und zwar ist jetzt diesen Monat Webmin in der Version 2.0 erschienen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber klingelt's da bei Webmin irgendwie noch so? Erste Erfahrung mit Linux-Administration? Bei mir ist das zumindest so. Das erste Mal, als ich einen Linux-Server administriert habe und noch sehr unerfahren war, wenn es darum geht, Konfigurationsdateien anzupassen, da gab es halt diese tolle Webmin-Software, die das für dich übernommen hat und du hattest so eine schöne Web-GUI, wo du halt eben deine User und Verzeichnisse und so weiter pflegen konntest. Das Teil ist nicht tot zu kriegen, das gibt's in der Version 2.0, ist nach wie vor jetzt in Perl geschrieben und an der BSD-Lizenz veröffentlicht und da hat sich aber ein bisschen was getan. Also was ich gar nicht wusste, ist, dass das noch aktiv weiterentwickelt wird. Ich habe das irgendwann vor Jahren habe ich das als tot irgendwie abgeheftet. Ich glaube, es gab auch mal ein Announcement vom Erfinder-Hauptentwickler, das bitte nicht mehr zu benutzen. Aber da scheint es jetzt Leute zu geben, die sich damit beschäftigen. Es gab nämlich auch eine Roadmap für die Version 2.0, wo auch der Support für alle Betriebssysteme und Perl-Versionen entfernt werden sollte. Da hat man allerdings vieles nicht umgesetzt, sondern die 2.0er ist eher so eine Sammlung aus vielen kleinen Updates zur letzten 1.9er-Version. Was man da sagen kann, ist, dass es jetzt halt eben einen SSL-Modus gibt, in dem dann eben auch HSTS, also HTTP Strict Transport Security, das wird dann entsprechend aktiviert. Und man kann, wenn man ganz verrückt ist, sogar auf einem Systemd-basierenden Betriebssystem mehrere Versionen von Webmin parallel betreiben. Ja, wenn dir ein Config-Management nicht reicht, dann kannst du dir noch ein zweites und ein drittes und ich leg noch einen drauf, du kannst auch noch ein viertes Mal das Ganze installieren. Mir stellt sich so ein bisschen die Frage der Relevanz, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also ich meine, wir haben ja irgendwie das Cockpit, das ja aus dem Fedora-Projekt kommt, das in RHEL, CentOS, Alma, Rocky Linux und anderen Distributionen enthalten ist. Habt ihr da mal jemals noch mal mit Berührungspunkte gehabt? Also Kennt ihr das noch? Habt ihr, also ich muss in dem Kontext, muss ich ja auch häufig an cPanel, Plesk und Froxlo denken. Sagt es euch noch was?
Also gerade cPanel, früher von diesen Free Web Hosts, wo man dann seine ersten Schritte gemacht hat und dann irgendwie sein eigenes Forum mal installiert hat, irgendwie PHPBB oder die natürlich lizenzierte Version von vBulletin. Also da hat das ist dann mit cPanel geschehen oder Froxlo habe ich, glaube ich, selber mal installiert auf meinem allerersten V-Server. Im Endeffekt habe ich dann aber gemerkt, wenn ich den nicht quasi untervermiete, dann ist das eigentlich totaler Quatsch. Ich brauche gar nicht so viel Management da machen. Und dann habe ich mir das irgendwann abgewöhnt, diese GUIs zu benutzen. Aber damals war es eigentlich, war eine coole Experience, da so ein bisschen reinzukommen.
Ja, also ich hatte auch mal so einen Netcup-Server gehabt, da war auch ein Froxlo vorinstalliert und das große Problem war, ich konnte das darunterliegende Debian irgendwann nicht mehr updaten, weil dann irgendein Update das Froxlo zerschossen hat. Und das Einzige, was ich darüber gemacht habe, ist mal eine MySQL-Datenbank anzulegen und einen Virtual Host zu definieren und das habe ich dann halt mal im Handbuch nachgeschlagen. Das war dann halt einfacher, als diesen riesigen Froxlo-Moloch drumherum zu warten. Von daher. Aber liebe Zuhörer, wenn ihr da Geschichten habt, was ihr mit Webmin alles Tolles macht und warum die Version 2.0 für euch eine super tolle Erneuerung ist, lasst es uns gerne wissen. Da wären wir sehr interessiert dran.
Ansonsten ist ja heute die Zeit der Releases. Ich bin anscheinend heute der Release-Beauftragte. nächste Distro, nächste Familie, Debian. Und zwar gibt es auch neue Point-Releases Debian Buster 10.13 und 11.5. Dabei ist vor allen Dingen interessant, sich mal so ein bisschen eben wie bei zum Beispiel Fedora und Co. auch ein bisschen anzugucken, okay, wo im Lebenszyklus stehen wir eigentlich gerade, welche Version ist da eigentlich gerade und wie lange leben die noch? Denn tatsächlich die 10.13 ist schon die letzte Aktualisierung für Buster. Buster ist im Zyklus von Debian schon old stable. Inzwischen halt, ja, die aktuelle Version wäre 11 Bullseye, die stable Version seit 2021. Allerdings ist es so, und das fand ich auch, war mir gar nicht so bewusst vorher. Und zwar gibt es verschiedene Zyklen bei den Debian-Releases. Und zwar wird die Old-Stable-Variante noch eine Weile vom Debian-Security-Team weitergepflegt, also von den quasi Hauptbeauftragten davon vom Projekt, wird dann aber ab einem bestimmten Point-Release übergeben an die Community. Da gibt es eine Interest-Group, Debian Security, also quasi freiwillige und beitragende Firmen vor allen Dingen, die halt sagen, okay, wir nehmen Debian als unsere Hauptdistro und sind halt daran interessiert, dass es halt dieser ganze LTS-Zyklus, der ja doch relativ lange dauern soll, dass der halt eingehalten wird. Und das ist jetzt eben zum Beispiel bei 10 der Fall. Also Debian 10 Buster geht jetzt quasi nach diesem Release, der noch halt von der Hauptgruppe, vom Debian Security-Team kam, geht er dann über in diesen LTS-Bereich und jetzt werden halt die Security-Patches noch von dieser entsprechenden Interest-Group von den Leuten da halt gepflegt. Was ich am Hinweis auf deren Seite ganz interessant fand und wieder ein Punkt für den Community-Gedanken hinter Linux, wie viel Prozent der Pakete aktuell gehalten werden können und wie hoch dieses Patch-Level ist, wie schnell die Sachen kommen, hängt natürlich vom Support ab, den halt dieses LTS-Projekt erfährt. Das heißt, entsprechend, wenn da Interesse besteht oder wenn ihr das zum Beispiel nutzt oder eure Firma das nutzt, dann wäre das eben Punkt, denkt doch mal drüber nach, das Projekt eben da zu unterstützen, wenn ihr weiter auf 10 LTS seid, um eben die Arbeit der Leute, die das jetzt für die Community am Leben halten, auch zu würdigen. Ja, nur so mal so eine Sache. Ansonsten gibt es halt vor allen Dingen halt auf 10.13 vor allen Dingen Security-Patches. Das LTS-Projekt wird das Ganze noch bis 2024 geplant unterstützen. Und bei 11.5 gibt es auch eben vor allen Dingen Patches, Sicherheitslücken, das Übliche.
Wo wir gerade bei Debian sind, die diskutieren gerade fleißig über unfreie Firmware. So eine Never-Ending-Story im Debian-Projekt. Und zwar ist die Diskussion auch schon einige Jahre alt. Man braucht ja unfreie Firmware, gerade wenn man neuere Hardware hat. Man hat eine neue GPU, eine neue WLAN-Karte. Dann braucht man einfach so ein bisschen Binary-Blob, damit die Hardware auch sinnvoll genutzt werden kann. Die will man aber eigentlich nicht in der ISO haben. Ja. Und deswegen gibt es seit einiger Zeit auch inoffizielle ISOs. Die haben proprietäre Firmware mit drin. Die ist aber gut versteckt. Da muss man schon wissen, wo man da auf der Debian-Seite guckt. Haben wir mal verlinkt in den Shownotes. Und jetzt ist die Diskussion von neuem losgegangen und es gibt 6 verschiedene Lösungsvorschläge. Es gibt zum Beispiel die Bestrebungen, die Abbilder mit einer unfreien Firmware zu versehen, ja, oder eben zusätzliche offizielle Abbilder mit unfreier Firmware anzubieten. Und das große Problem ist aber, es gibt den Debian Social Contract und Paragraph 1 ist, Debian wird immer 100% frei bleiben. Deswegen heißt es ja auch Debian GNU Linux und nicht nur Debian Linux. Und das ist so ein bisschen daran scheitert das Ganze. Und ein weiterer Vorschlag wäre, also es gibt da 6 Stück aktuell. Und ein Vorschlag ist eben, dass man sagt, naja, vielleicht sollte man diesen Social Contract mal ein bisschen zeitgemäßer anpassen, weil es ist halt einfach nicht möglich, ein aktuelles Desktop-Betriebssystem mit reiner freier Firmware zu betreiben. Also es gibt halt eben einfach für die neuesten Grafik- und WLAN-Karten keine blobfreie Treiberpolitik. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das Ganze ausgeht, aber mit den inoffiziellen ISOs mit proprietärer Firmware bin ich eigentlich auch schon ganz, ganz gut beraten. Also ich habe hier das mal getestet auf einem Gerät und wenn man nicht die offizielle ISO nimmt, dann funktioniert das reibungslos während der Installation und man kann dann danach direkt einen Desktop starten.
Ich glaube, jetzt wo du es gerade sagst, ist man nicht, ich glaube, der AMD-GPU-Treiber ist doch, ich weiß nicht, ob er FOSS ist, aber OSS ist er doch mindestens, oder?
Würde ich erwarten, ja. Also weiß es gerade nicht auswendig. Ich weiß aber, dass ich es auf dem Gerät mit einer NVIDIA-Grafikkarte ich definitiv eben ein proprietäres Firmware-Paket brauchte, weil ich ansonsten den Desktop halt nicht nutzen konnte.
Und dann, ich finde das bei Debian, ich weiß nicht, ob sie es jetzt auch verwendet haben, aber das war, glaube ich, bei einer vorherigen Abstimmung. Die haben so ein Ranked-Choice-Voting. Das heißt, man kann auswählen, man kann ranken, welche Möglichkeiten einem gefallen, auf einer Skala von 1 bis jetzt, bis 6 hier. Du hast quasi, selbst wenn die erste Option nicht, einem nicht gefällt, wird dann quasi mit das Zweitliebste gezählt. Und so kann man dann halt verhindern, dass, wenn es eh nur noch zwischen 2 steht, dass alle Stimmen, die für was Drittes gestimmt haben, dann wertlos sind. Das finde ich eigentlich immer ganz, ganz cool. Okay, weiter geht's mit der Browser-Erweiterung I don't care about Cookies. Das ist, im Endeffekt blockt es nur diese nervigen Cookie-Banner, die man auf jeder Seite findet heutzutage oder auf fast jeder Seite. Ich glaube, so ein paar Leute, die dann wirklich noch per Hand ihre Seite basteln, die kommen drumherum. Und in vielen Fällen blendet es das aus, so ähnlich wie ein Adblocker. In manchen anderen Fällen akzeptiert es einfach alle Cookies. In manchen Fällen sagt es, okay, manche Cookies sind erlaubt und die ganze Erweiterung wurde jetzt gekauft von Avast. Und Avast ist eh so ein bisschen in der Kritik, weil eine Tochterfirma von denen verkauft Nutzerdaten an die großen Konzerne. Zur Avast-Gruppe gehört auch Symantec und Norton LifeLock. Die sind 2018 dadurch aufgefallen, dass sie als CA halt ihre Zulassung verloren haben, indem sie Zertifikate ausgestellt haben für Domains, die sie nicht verifiziert haben. Und generell einfach so ein bisschen sketchy Vibes, würde ich nennen. So, das ist vielleicht die Gen Z-Beschreibung, die man da einbringen kann. Und also gerade so alte Browser-Erweiterungen, die man irgendwann mal installiert hat und die sind immer eine 1A-Einfallstelle für irgendwie Tracker und Werbung und Schadsoftware. Weil sowas verliert man schnell mal aus den Augen und die werden halt auch gekauft, verkauft. Und da gibt es zum Beispiel dann auch Erweiterungen, die werden für YouTube als Kommentarbots benutzt. Also dann, wenn man auf YouTube geht, man kann sich ganz einfach vorstellen, man nimmt so eine Erweiterung wie Sponsorblock. Die crowdsourced quasi, dass YouTube-Werbung geblockt wird, diese Sponsorblöcke. Und wenn die jetzt verkauft wird, das ist dann eine Erweiterung, die hat schon Zugriff auf YouTube, dann kann man ja einfach auch mal Kommentare im Namen des Nutzers posten. Man kann ja noch den originalen Service providen, aber man hat ja auch die Berechtigung, der User hat schon geklickt, jo, YouTube.com ist okay, und kann dann sich daraus ein Botnet bauen. Also das ist jetzt nicht, das ist mit Sponsorblock nicht passiert, das ist jetzt gerade nur, ich habe den Browser ja auf und ich habe das Logo gesehen. Also Shoutout an Sponsorblock, die sind super. Und genau, das ist eine Einfallstelle für Schadsoftware. Da gibt es jetzt schon natürlich, direkt nach der Ankündigung gab es Forks und Alternativen. Die haben wir unten in den Shownotes verlinkt. Und Mozilla arbeitet anscheinend auch an einer eigenen Lösung, was natürlich auch wieder so ein bisschen, Mozilla kriegt sehr viel Geld von Google, damit Google die Standardsuche ist. Und also das ist auch wieder so ein bisschen, bei Mozilla bin ich in letzter Zeit immer so ein bisschen unsicher, ob die Entscheidungen wirklich im Sinne der Nutzer getroffen werden. Also alle Entscheidungen. Oder ob man da eher in Richtung guckt, dass man alles halten kann. Genau. Also ich würde mich da erst nochmal ein bisschen, also ich würde auf jeden Fall die Erweiterung deinstallieren, wenn man sie installiert hat, und eine der Forks installieren, aber trotzdem noch ein bisschen das Ohr offen halten und hören, was da sich im Space entwickelt.
Ja, spannendes Thema. Also ich habe das Plugin nicht im Einsatz, muss zugeben, die Anzahl an Websites, die ich regelmäßig besuche, die ist ziemlich überschaubar, und da mittlerweile habe ich diese Dark Pattern so verinnerlicht, dass ich instinktiv hoffentlich die richtigen Knöpfe abdrehe. Aber vielleicht sollte ich mir mal einen dieser Forks anschauen, weil ich glaube, das ist schon sehr viel Lebenszeit, die ich sinnlos mit Wegklicken vergeude. Habt ihr das Plugin im Einsatz gehabt? Seid ihr davon direkt betroffen?
Mich hat's immer gestört, dass das teilweise die Cookies akzeptiert hat, weil, also ich wusste nicht, dass es auch teilweise einfach die Dialoge blockt. Ich habe das dann einfach manuell gemacht mit STRG-SHIFT-C und das HTML-Element löschen. Das Nervige ist, dass manche Seiten dann quasi die Scrollbar ausschalten. Also, dass du dann quasi nur den ersten Abschnitt siehst. Aber dann denke ich mir meistens, wenn die Webseite wirklich so wenig möchte, dass ich sie besuche, dann Power to you, dann lasse ich das halt, dann gehe ich auf eine andere Seite. Und von daher habe ich nie so richtig den Bedarf gehabt.
Ich habe das auch nicht benutzt.
Ja, also mir geht es da ähnlich. Ich habe mir das Plugin vor Ewigkeit mal angeschaut. Das gibt es ja auch schon ziemlich lange. Ich glaube, fast 10 Jahre oder so. War mir gar nicht bewusst. Und das sah halt eben so aus, als würdest du die einfach nur alle akzeptieren. Und genau das will ich ja nicht haben. Also ich mache es halt auch so. Ich versuche es abzuwählen. Und mittlerweile ist ja auch besser geworden. Du hast so einen Knopf, alles ablehnen. Und wenn dann halt eine Seite kommt, wo ich 80 Tracker einzeln bei legitimes Interesse abwählen müsste, dann sage ich halt, okay, tschüss. Das ist dann keine Seite, die ich mir angucke. Gerade auch, wenn die Scrollbar deaktiviert wird. Dann bin ich leider kein Besucher dieser Webseite.
Da sehe ich auch irgendwo den Gesetzgeber in der Pflicht, vielleicht bei der DSGVO nochmal nachzulegen, um vielleicht auch so eine Dark Patterns legislieren. Legislate, das deutsche Wort fällt mir nicht ein, aber ihr wisst doch hoffentlich, was gemeint ist.
Wir haben dich verstanden, ja. Ja, stimmt. Da gibt es diesen Monat wieder ein Jubiläum, denn Home Assistant ist 9 Jahre alt geworden. Ja, und zwar am 17.09.2013 erstellte Paulus Schautzen den ersten Commit, und mittlerweile hat das Projekt 3000 Beitragende und 50 feste EntwicklerInnen. Und das finde ich spannend. Also ich muss zugeben, mit dem Thema Home Assistant, da bin ich noch relativ frisch. Ich habe jetzt erst mit dem Umzug angefangen, mich damit mal zu beschäftigen, weil jetzt hier in der neuen Wohnung dachte ich, machst es diesmal richtig, stellst dir einen Home Assistant hin und machst dann so Sachen wie, wenn alle Handys außerhalb der Wohnung sind, dann werden alle Steckdosenleisten ausgeschaltet und so weiter. Das ist so gerade mein Nebenquest, mit dem ich mich nach Feierabend beschäftige, wenn ich da noch Motivation für habe. Und da gab es den Monat auch eine neue Version, die 2022.9. Da wurde die UI für Automatisierung neu designt, dass es ein bisschen einfacher und ansprechender vonstatten gehen kann. Und es gibt jetzt auch die Möglichkeit, Bluetooth-Proxys über ESP32-Geräte und ESP-Home zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ihr packt irgendwo, ihr habt Bluetooth-Sensoren, Steckdosenleisten, whatever, und euer ESP und euer Home Assistant kommt da nicht direkt dran, weil Signal zu schwach. Dann könnt ihr einfach ein ESP32 in die Ecke feuern, der dann Bluetooth über WLAN quasi proxyen kann. Und das ist eine sehr feine Sache, gerade wenn man eine große Wohnung oder ein Haus oder sowas hat. Das geht derzeit erstmal nur für passive Daten. Aktive kommen dann aber in der späteren Version. Und es gibt auch einige neue Integrationen, die Bestandteil der neuesten Version sind.
Da muss man vielleicht nochmal sagen, ist einfach ein sehr cooles Projekt. Man kann es auch unterstützen. Es gibt einen Cloud-Service von denen. Auch wenn ihr jetzt nutzt oder nicht im Zweifelsfall, aber darüber finanzieren die unter anderem auch ein bisschen ihre Entwicklung. Das heißt, es gibt dann den kleinen, ich weiß gar nicht, was kostet, 5 € oder so. Ja, aber ich habe das auf jeden Fall. Das ist eigentlich ganz cool. Nabucasa. Ja.
Ja,
und stimmt, generell einfach die, also super, super coole Entwicklung. Und auch ein Ding, mit dem man als Freizeitentwickler und Admin auf jeden Fall auch viel Lebenszeit nochmal zusätzlich an der Konsole investieren kann. Also eben quasi so Nitty-Gritty-Details, so kleine Flows basteln, wie man auch Sachen automatisieren kann. Man wird dadurch natürlich auch gleichzeitig zum Service-Provider für etwaige MitbewohnerInnen, die sich dann auch manchmal über das Qualitätslevel Level of Service beschweren, wenn quasi irgendwelche Lampen verrückt spielen oder Dinge nicht mehr ausgehen oder die App spinnt. Also macht Spaß, ist ein Nebenquest auf jeden Fall.
Ja, es ist wirklich so. Also ich habe da jetzt auch ein paar Wochenenden investiert, und es gibt aber auch wirklich vieles, was out of the box funktioniert. Ich habe hier so ein paar Shelly-WLAN-Steckdosen, die wurden automatisch erkannt. Und das wird dann auch alles schön dargestellt. Du siehst, welche Räume welche Sensoren haben. Das ist schon schick gemacht. Da muss ich dann auch zu meiner Schande zugeben, dass halt selbst den Node-RED mit irgendeinem Web-Frontend zu bauen, das hat halt länger gedauert. Ne? Also oftmals ist es dann doch gar nicht so verkehrt, das zu nutzen, was alle nutzen und es nicht selbst aufbiegen und brechen, selbst bauen zu wollen. Das hat mich auch dann irgendwann zu ESP Home gebracht.
Ist aber in dem Fall ja auch kein, zumindest die Variante Node-RED Home Assistant geht ja Hand in Hand. Das ist ja kein Entweder-Oder. Ne?
Stimmt, damit beschäftige ich mich auch gerade, weil der Eigenbausprachassistent, der soll jetzt auch mit Home Assistant kommunizieren und irgendwelche langen YAML-Dokumente bauen, ist halt dann doch nicht so elegant, wie sich in Node-RED so ein paar schöne Flows zusammenzuziehen.
Da gibt es auch eine Story von Thema. Da gibt es auch eine Story von einem Kollegen von uns. Ich lasse ihn jetzt hier mal umbenannt. Der hat mir erzählt, dass er sich quasi auch so smarte Steckdosen gebastelt hat. Und zwar gibt es die von so einer, halt von so einer Firma, die das mit so einer proprietären Plattform macht. Und dann kauft man sich diese Smart-Steckdosen, geht mit dem Schraubenzieher unter den Rand, hebelt den hoch, zieht das ganze Ding auseinander. Und dann ist dann ein ESP32, den Leuten, ESP8266 ist es, glaube ich. Mhm. Und dann kannst du das Ding neu flashen und dann kannst du da hier diesen, ich glaube, Home Assistant-kompatible Firmware aufspielen. Aber ich bin immer so, Steckdose aufhebeln mit dem Schraubenzieher, Software selber rauf flashen, ich lasse da ein paar tausend Watt rüberlaufen, wenn ich das zwischen PC und Wand hänge. Und also wenn ich das quasi zwischen die Mehrfachsteckdose vom PC mit Monitor und alles hänge, muss ich da mit dem Schraubenzieher hin? Muss ich da selber flashen? Ich bin bei Hausstrom, bin ich immer so ein bisschen, also Hausstrom ist immer so meine Bastelgrenze. Wenn ich mit Hausstrom arbeiten muss, dann wird mir immer schnell schlecht. Oder
Elektriker hassen diesen Trick.
Lust. Ja, also man muss ja auch sagen, es gibt bei YouTube gibt es ein geiles Video von eben einem Elektromeister, der eben auch so ein bisschen sagt, quasi so ein Review macht von, ich glaube, was ist das, von so Shellys und solchen Sachen. Und quasi da kommt dann durch alles Frickelkram. Und man muss natürlich auch ein bisschen recht geben, wenn man jetzt so neu bauen würde quasi und dann sind das natürlich andere Sachen, die man da macht. Dann zieht man irgendwie eine Haussteuerung rein, da gibt es dann extra Bussystem und sowas, gibt es ja auch Kaufsysteme, auf die man sich ins Haus lässt, vor allem wenn es halt darum geht, keine Ahnung, noch Einspeisung zu steuern, solche Sachen. Also ein richtiges Smart Home sieht eigentlich anders aus, wenn man sich an die eigene Nase fasst, ist es ja natürlich meistens so ein bisschen Lichtsteuerung, wann kommt man rein, so ein paar Steckdosen ausschalten über Sachen. Es ist schon ein bisschen Spielerei, könnte man sagen. Also
ich kriege jetzt, ich darf mir jetzt nach dem Podcast dann anhören, dass ich hier jemanden outgecallt habe und dann, also das ist quasi als Service für unsere Zuhörenden. Ich hoffe, ihr appreciated das, dass ich mir dann danach einen Spruch anhören muss.
Nee, da werden wir auch mal nächstes Jahr eine Sonderfolge zu machen zu dem Thema Home Assistant. Da bin ich schon am Überlegen und am Planen. Gut, unsere Folge hat diesen Monat natürlich auch einen Bildungsauftrag. Denn, liebe Zuhörende, der Hashtag des Monats ist September. Und da geht es nicht um politische Altparteien und es geht auch nicht um sad im Sinne von, dass ihr traurig seid bei dem tristen Wetter, sondern es geht tatsächlich um den berühmten Stream-Editor. Felix, schlau uns doch mal auf, was hat der September so auf sich?
Ja, was für eine Überleitung. Ist tatsächlich ein Punkt, wenn man einfach nur Set eingibt, weil zumindest in der deutschen Google-Suche muss man dazu nochmal Set Unix eingeben, dass man nicht quasi nicht in der falschen Ecke landet, das stimmt. Ist ein spannendes Thema tatsächlich. Vor allen Dingen ist es irgendwie ganz interessant, sich einfach mal mit diesem Anlass, wir haben das im Prinzip nur so reingeworfen, es gibt da so ein so Spaß-Hashtag und dann mal gesagt, ja, okay, wir können uns mal so ein bisschen eingraben dazu. Ich habe mal stellvertretend für uns alle ein bisschen recherchiert und geguckt und ich finde tatsächlich, die Geschichte von solchen Sachen ist echt spannend. Also ich grabe mich auch immer wieder gerne in sowas ein oder ich werde noch ein richtiger quasi Unix-Linux-History-Fan. Denn es tauchen immer wieder alte Bekannte auf. Also man kann sich bei Set schon denken, es ist halt ein ziemlich altes Ding. Eins der quasi initialen Unix-Tools, circa entwickelt quasi 73, 74, also 48, fast 50 Jahre her. Wenn man das so richtig tracken kann, von Lee McMahon, und zwar bei den Bell Labs. The Idea Factory taucht immer wieder gerne auf, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Es gibt einfach so ein paar legendäre Orte, wo einfach unglaublich viel passiert ist. Deswegen war es Teil halt von Unix 7. Und die Variante, wie wir sie jetzt kennen und benutzen, taucht dann ein bisschen später auf. Denn da wir im Linux-Podcast sind, und das ist nämlich dann auch wieder ein Punkt, eigentlich, wenn man zum Beispiel jetzt über Tools spricht wie Set, könnte man den alten Namensstreit noch einmal ausgraben. Es ist ja eigentlich GNU Linux. So. Und der Teil von GNU ist eben nicht ganz zu vernachlässigen, denn das Ganze lebt ja nicht nur vom Kernel. Also man reduziert es immer ein bisschen darauf, und das könnte man jetzt eben, war ja auch ein großes Thema um die 90er, 2000er, könnte man sagen, mit Zitaten von Richard Stallman. Also es lebt halt auch von den Tools. Und so wurde eben auch Set neu entwickelt, eben für das GNU-Projekt, also angeguckt, wie funktioniert's, welche Funktionen hat es und eben neuen, freien, offenen Code geschrieben unter der GNU Public License. Ungefähr 89. Ersten Kommentare von Jay Fenlason, danach Tom Lord, also lauter Leute. Was ganz interessant ist, wenn man sich das aktuelle Projekt anguckt, gibt's da auch immer so ein bisschen History von den Maintainern. Es gibt bei GitHub gibt's ein Set-Projekt von einem der aktuellen Maintainer, Asaf Jordan. Der hat auf seinem GitHub-Account gibt es eben den Quellcode in C von Set. Und in der Authors MD stehen eben so ein bisschen die Ahnen, von denen das halt weitergegeben wurde. Also eben angefangen Jay Fenlason, Tom Lord und heute Jim Myring, Asaf Gordon. Ja, irgendwie ganz spannend, wenn man halt verantwortlich ist für so einen Kernteil quasi, dass alle Leute jeden Tag benutzen und irgendwer muss es ja geschrieben haben. Ist irgendwie ganz cool. Was dabei eben auch so ein bisschen untergegangen ist, ich gebe zu, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, mit jeder Seite, die man aufschlägt, merkt man immer, was man für Lücken hat. Und zwar ist Set eigentlich basiert auf einem minimalen Editor, der heißt Ed. Und Ed ist quasi so essentiell, deswegen ist auch der Punkt, Ed ist quasi unter Bin der einzige Editor und immer da. Also wenn man eine Distro aufmacht quasi, auch eigentlich in jedem Container, überall, es müsste eigentlich immer Ed geben, selbst wenn es keinen Vim gibt, kein Nano, kein Nichts quasi. Das ist quasi so ein einzeilenbasierter Editor. Und auf der Syntax von Ed basiert halt eben Set. Das ist mir ganz spannend. Ich wollte mir das noch mal genauer angucken. Aber so zumindest die Punkte. Und was eben ganz interessant ist, durch die Sachen, die man mit Set machen kann, dadurch, dass es eben auch verschiedene Anweisungen hat und Schleifen, wie es bei so vielen Sachen geht, Set ist auch eines von den Tools, wo man sagt, die Sprache davon ist, also zumindest behauptet das Internet, dass es wäre Turing complete. Das heißt, man könnte theoretisch jedes andere Programm auch in Set schreiben. Das gibt's ja auch mal. Es gibt irgendein Wortab, wo das auch von PowerPoint behauptet wird. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Das ist irgendwie ein lustiges Thema. Ja, also prinzipiell für alle, ich habe das so ein bisschen übersprungen jetzt mit der History. Was kann das eigentlich? Ist halt ein Pipe, also ein Ersetzungstool, also Texteditor eigentlich, vor allem zeilenbasiert auf Pipelines und Dateien. Das heißt, man kann eigentlich alle möglichen Sachen damit austauschen, bearbeiten, jedes File. Und tatsächlich nutzen die meisten User, mich eingeschlossen, immer dieselben ähnlichen Kommandos von Set. Also jeder, der es schon mal benutzt hat, viele von euch werden eigentlich kennen, einfach Replace, ne? /, dann halt irgendeine Suche. Nochmal ist jetzt auf der Tonspur ein bisschen schwierig, aber das ist eigentlich das meistverwendete Kommando, also einfach ein einfacher Replace von der Zeile. Im Zweifelsfall noch mit G hinten, quasi Global Replacement, nochmal ein bisschen Locations oder I in Place, mit dem man ein bisschen manchmal vorsichtig sein könnte, kann man sagen. Alle solche Sachen. Aber es lohnt sich wirklich. Ich will das nämlich jetzt nicht auf der Tonspur nochmal runterbeten. Aber alle, die sich lange nicht mehr mit Set beschäftigt haben oder eigentlich immer nur auf diesem Subset geblieben sind, lohnt es sich, sich mal ein bisschen Sachen anzugucken. Denn damit geht echt viel. Also man kann ziemlich viele verrückte Sachen damit machen. Auch solche lustigen Sachen wie zwischen zwei Markern. Es gibt nämlich eine Funktion, die sagt, okay, der Ersetzungsbereich fängt eben bei diesem Marker an, hört bei diesem Marker auf und dann dazwischen sollen Sachen ersetzt werden. Das heißt, man könnte sagen, such erst nach einer Zeile, die halt irgendwie so und so heißt, also die so und so anfängt und dann so und so endet und dann, das ist ziemlich fancy. Also da gehen coole Sachen auf jeden Fall. Man kann sich in diesen Tools ewig vergraben. Was ich vielleicht als Service-Ding noch ganz interessant finde, eine Sache, die man so kurz teilen kann, und zwar gibt es auch den Extended Regular Expression Mode. Und der Unterschied ist tatsächlich eigentlich nur, das fand ich ganz spannend, zwischen, also Set normal arbeitet eben auch mit Regex, und der Unterschied zwischen Set quasi normal Regex und dem Set Extended Regex ist eigentlich nur, dass die typischen Character, die so zum so geschweifte Klammern und solche Sachen, sind bei einer Variante bei Extended Regex sind eben sofort Control-Character, während sie halt beim anderen nur normale Character sind. Und wenn man sie als Control-Character benutzen will, müssen sie expended werden. Nicht expended, sondern guarded halt, ne? Dass man sie halt ersetzt, fenst. Das ist irgendwie ganz cool. Also der Unterschied ist gar nicht so groß. Das heißt, meistens könnte man die Sachen wahrscheinlich so machen. Oder manche Kommandos können deutlich einfacher geschrieben werden, ohne viel weniger Escaping, wenn man eben einfach die Extended Regex-Variante nimmt. Ja, kleiner Service-Tweet. Also lest euch mal rein, September, Einladung für alle, sich nochmal mit diesem altbekannten Tool ein bisschen genauer zu beschäftigen.
Und wenn ihr jetzt in eurem Podcatcher nochmal auf Aktualisieren klickt, solltet ihr eine Sonderfolge finden und da haben wir für euch 30 Minuten ASMR mit Z-Befehlen zusammengestellt. Prozentzeichen S alt slash neu slash G. Das ist, glaube ich, das einzige Z-Kommando, das ich wirklich sehr, sehr häufig benutze und deswegen auch echt auswendig kann. Aber Z kann natürlich noch viel, viel mehr. Also ist da, glaube ich, echt gut, da noch mal reinzuschauen.
Also gerne auch, wenn ihr irgendwelche ausgefallenen Anwendungszwecke für Z habt, lasst es uns gern wissen. Ich kann ja vielleicht mal den ersten Schritt machen. Und es gibt da so ein Browser-Game von vor 10 Jahren. Da passen die Entwickler mittlerweile nicht mehr auf. Ich spiele das noch so ein bisschen halb, also so ein bisschen bin ich halb dabei. Ich botte da halt. Da gibt es einen Task, das musst du alle 10 Minuten irgendwie machen, wenn du ganz oben mit dabei sein willst. Und ich habe irgendwann rausgefunden, ich kann einfach das per Curl machen. Und das läuft auf meinem NAS im Wohnzimmer. Jetzt ist das Problem aber, das NAS ist nicht immer an, weil das ist so leicht zu laut, damit man im Wohnzimmer schlafen kann. Und wenn meine Freunde dann da irgendwie pennen wollen, dann muss ich das NAS immer ausmachen. Und dann muss ich mit SED den Cookie ersetzen, mit dem der Bot funktioniert. Und das ist meine Set-Story.
Okay, wild.
So, dann kommen wir mal zu den Kurznews. Und zwar als erstes RHEL 10. Das soll ungefähr in 2025 erscheinen. Und ganz ohne GTK 2 auskommen, ist ein bisschen lustig, weil, also wir sind eigentlich ja schon bei GTK 4, wir sind, also wird mal Zeit, hätte ich jetzt fast gesagt. Und GTK 2 wurde in 2002 eingeführt, GTK 3 kam in 2011 dazu und GTK 4 in 2020. Und sogar GIMP soll jetzt von GTK 2 wegwechseln. Das ist schon etwas länger Entwicklung und soll dann mit GIMP 3 landen. Außerdem waren die 20. Kieler Open Source und Linux Tage. Das ist ein dreitägiges Event vom 15.09. bis zum 17.09. Wobei am 15. dann die Linux Presentation Days waren und am 16. und 17. jeweils Präsentationen und Workshops. Das waren jetzt dieses Mal über 40. Und ja, also wenn ihr da Erfahrung gesammelt habt, Leute kennengelernt habt, lasst es uns gerne wissen. Vielleicht reisen wir dann da auch mal an. Könnten sie sogar so eine Vor-Ort-Folge aufnehmen. Bisschen Leute mit so einem Mikrofon ärgern.
Ja, cool. Das wäre eine gute Idee, ja.
Und die Linux Foundation übernimmt jetzt die Machine Learning-Plattform PyTorch. Das ist so ein bisschen der Kontrahent, will ich jetzt fast sagen, zu dem TensorFlow-Project. Das ist von Google, meine ich. Und PyTorch ist ursprünglich von Facebook entwickelt, beziehungsweise Meta. Und die Linux Foundation, da hängen ja auch so Dinge runter wie Kubernetes und generell relativ viele von diesen riesengroßen Projekten. Und das finde ich eigentlich etwas Gutes. PyTorch generell, ich hoffe, dass so ein bisschen ich bin immer so, Python ist für mich immer so ein bisschen, man kann ja schnell was runtertippen, aber sobald das Projekt ein bisschen größer wird, dann wird das immer unübersichtlich. Und ich habe das Ganze jetzt mal probiert, so ein PyTorch-Modell, so ein kleines, das war ein 40-Zeilen-Python-Skript, nach Rust zu portieren, weil ich das so ein bisschen größer machen wollte, ein bisschen mehr fancy, ein bisschen da noch, ein bisschen schneller hoffentlich. Und da diesen Python-Code zu Rust zu portieren, es gibt eine C++-Library, die hat quasi Rust-Anbindung. Das war so mein Plan, aber ich habe das auf Biegen und Brechen nicht hinbekommen. Also Python macht es da einem schon echt einfach Pillow und Import PyTorch und das geht dann echt schon alles flotter, als wenn man das mal eben in Rust runtertippen möchte. Vor allem, dass das fiese war, dieses gespeicherte Modell ist eine Ansammlung von Pickles. Das ist dieses Binärdatenformat, wo man einfach quasi ein Python-Objekt als Datei abspeichern kann. Ultra cursed, wenn man das wieder lädt, dann gibt's Arbitrary Code Execution. Wer das macht, hat der, weißt du, der muss sich auch nicht mehr um den Nutri-Score oder alles kümmern, der lebt eh gefährlich. und auch ganz spannend, System D erhält Einzug in WSL. Das ist jetzt, wir haben ja vor ein, zwei Folgen berichtet, dass Leonard Pattering jetzt bei Microsoft ist. Ein Schelm, wer da Böses denkt, dass er da jetzt das angestoßen hat.
Zufall oder Schiffe?
finde ich, um ehrlich zu sein, über die praktischen Auswirkungen kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Ich finde das einfach nur ein bisschen lustig, dass jetzt Systemd sogar bei Windows angekommen ist. Ja, bin mal gespannt, was da noch passiert.
Was da wohl die Devuan GNU Linux-Leute zusagen, das würde mich ja mal interessieren. Nee, ist ja prinzipiell eine feine Sache. Also ich habe mein letztes Mal Windows und WSL ist schon sehr lange her, aber da gab es schon das eine oder andere Mal schon Szenarien, wo ich ein Systemd gebraucht hätte für eine Applikation oder für irgendwas, das ich da testen wollte und ging dann halt eben nicht. Da musste man dann drumherum basteln. Von daher ist doch schön, wenn das jetzt auch Teil von WSL ist. Ja, und damit kommen wir zum Tooltip des Monats. Und ich habe es schon so ein bisschen angeteasert. Ich bin jetzt voll im Home Assistant und ESP Home Game drin. Das ist so das nächste Rabbit Hole, in das ich geplumpst bin. Und deswegen ist ESP Home auch mein Tooltip des Monats. Ich durfte nämlich feststellen, was für ein furchtbar schlechter C-Programmierer ich dann doch bin. Und zwar habe ich hier auch so ein paar ESP8266 Platinen. Da habe ich so Feuchtigkeits- und Temperatursensoren drauf gelötet und in der ersten Iteration sollten die einfach nur per WLAN ihre Werte an so einen MQTT-Broker schicken. Habe ich selbst programmiert mit Deep Sleep und damit die Akkus, die angeschlossen sind, relativ lange halten. Musste feststellen, nachdem ich da 4, 5, 6 Wochenenden drin versenkt habe, dass das gar nicht mal so einfach ist, so hardwarenah in C sowas wie Deep Sleep zu implementieren. Und sowas wie Stack Overflow für Arduino ist dann doch relativ selten. Ich habe dann funktionalen Code gehabt, aber der Akku war immer nach ein paar Tagen leer. Und dann habe ich halt echt literally das mit einem 20-Zeilen-YAML-Dokument ersetzt und ESP Home benutzt. Und seitdem laufen diese Sensoren halt 3, 4 Wochen oder so. Das hat sehr an meinem Ego gekratzt. Aber warum alle selbst machen, wenn es eine bessere Lösung gibt? Denn genau das macht ESP Home. Ja? Damit könnt ihr ESP32, ESP8266 und eine Handvoll Sensoren und andere elektronische Spielereien damit steuern, indem ihr euch eine Firmware bauen lässt, die dann zum Beispiel direkt mit so einem Home Assistant kommunizieren kann oder die eine WLAN-Schnittstelle ansteuert, damit man dann so ein Webfrontend hat oder die MQTT spricht oder was auch immer für euch und eure Heimautomatisierung sinnvoll erscheinen mag. Das Ganze ist in Python programmiert, kann man einfach über pip installieren und es gibt eine sehr umfangreiche Dokumentation und ihr definiert eben einfach in so einem YAML-Dokument, was für eine Platine habt ihr, welche Sensoren hängen an welchen Pins, was passiert, wenn man auf den Knopf drückt und so weiter. Und das funktioniert ziemlich gut. Also ich habe das jetzt hier im Zusammenspiel mit Home Assistant, um eben da meine Temperatursensoren mit Batteriestatus auch direkt im Dashboard sehen zu können. Und das war wirklich sehr einfach umgesetzt, binnen weniger Minuten. Deswegen ist das mein Tooltip des Monats.
Ist auch als Überleitung tatsächlich, ist aber ein bisschen hart, wenn er manchmal programmiert, es erdet auch mal wieder. Also wenn man jetzt von zu Jan zum Beispiel mit Python zurückgeht, wenn ich mich an eines der Projekte erinnere, die ich auch vor ein paar Monaten mit C da eben auch, generell im Node MCU 2, also mit dem Plattform da versenkt habe. Wenn man sich im Code zu schön wird und sagt, so Blocks und Switches quasi, ich will schon ein bisschen Klasse quasi und dann anfängt mit objektorientierter Programmierung auf Mikrocontrollern und irgendwelchen, ich habe dann so irgendwelche State-Pattern und Singletons geklaut und quasi und so gut sind meine C++-Kenntnisse dann auch nicht. Und ja, am Ende, der Code stürzt einfach nach 10 Minuten immer ab. Overflow, Web-Request quasi, auch die JSON-Sachen kommen auch nicht richtig an. Keine Ahnung, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf das Projekt, aber das, wenn man sagt, man ist so ein bisschen verwöhnt von der quasi großer Desktop-Python-Welt und sagst, ja, ich mache hier einfach Bibliothek, Import und dann parse ich quasi Webserver-Request, alles schicko. Tut manchmal ganz gut, wieder sich auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und alles mal per Hand zu parsen. Ja. Mein Tipp kommt aus einer ganz anderen Ecke. Und zwar ist das jetzt einer meiner täglichen Arbeitsbegleiter geworden. Vor allem halt in einer Umgebung, wo GitLab eigentlich eine ziemlich große Rolle spielt. Also viele Projekte, in denen ich da aktiv bin, setzen das halt ein, einfach als interne Codeverwaltung. Und es gibt ein ziemlich cooles Tool, das heißt GLab. Ich glaube, es ist in Go geschrieben. Ich glaube, ja. Und das ist halt eine CLI für GitLab. Das ist irgendwie ganz cool. Hat ganz coole Funktionen. Man kann damit zum Beispiel direkt Issues anlegen. Man kann, es unterstützt zum Beispiel einfach den so einen Git-Workflow eben mit GitLab als Remote-Plattform. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Problem sehe im Code, dann kann ich einfach ein Issue erstellen in der Kommandozeile. Ich kann da meine Description anlegen, alles Mögliche. Ich kann hier committen, wenn ich sage, okay, was habe ich gerade für Issues offen? Dann kann ich Issue-List machen, dann kann ich aus dem Issue direkt einen Merge-Request machen. Dann wird ja automatisch ein Branch erstellt für den Merge-Request, kann ich daran switchen. Und wenn ich den halt habe, kann ich das mergen wieder. Und das auch alles in der Kommandozeile, also Merge mit Squash zum Beispiel, erst Merge, wenn die Pipeline läuft, ich kann gucken, okay, welche Pipelines laufen noch. Also man kann diesen ganzen Flow theoretisch machen, ohne die GUI oder ohne die UI anzufassen. Ist ganz cool, man bleibt damit halt im gemeinsamen Workflow und macht seine Arbeit eben transparent für die anderen. Das ist schon ganz praktisch, muss ich sagen. Ja, also deswegen Empfehlung.
Auf jeden Fall, super, super Tool, habe ich auch schon ein paar Mal benutzt. Das ist echt ein sehr nützliches Werkzeug. Möchte ich nicht mehr missen.
Mein Tool, auch so ein bisschen in Richtung CI vielleicht. Ich habe es auf jeden Fall schon so benutzt. Wenn man öfter mal Diagramme baut, gerade für Präsentationen oder Dokumentation oder alles Mögliche, dann muss man da meistens irgendwie viel mit der Maus arbeiten, viel Drag-and-Drop machen. Da gibt es Draw.io, das hatten wir, glaube ich, auch schon. Oder ich glaube, es heißt jetzt diagrams.net. Ich finde das immer ein bisschen anstrengend, gerade auch irgendwie, dass die Routen da irgendwie schön aussehen, also die Verbindung. Und früher habe ich immer GraphWiz benutzt. Das ist ja dieses schon ein bisschen angestaubte Programm, um Graphen zu machen. Und man muss irgendwie ganz komisch den Algorithmus einstellen. Und dann schiebt das alles übereinander. Und da gibt es jetzt als Alternative Mermaid. Das Ganze ist in JavaScript geschrieben. Kann Zustandsdiagramme, kann Prozessdiagramme und also verschiedene Diagrammarten, und das Ganze schreibt man einfach runter und kann in eine CI packen, und dann rendert man daraus ein PNG, ein SVG, ein PDF und kann das direkt einbinden. Und man kann dann zum Beispiel auch, wenn man zum Beispiel ein Terraform-State hat, könnte man daraus dann auch direkt einen Diagrammcode generieren lassen und das dann sich direkt einbinden lassen. Also den Code müsste man dann selber schreiben, aber so ein Diagrams as Code bietet sich dann natürlich da an, und das ist mein Tooltip der Woche.
Des Monats. Fantastisch. Ich habe hier gerade die Doku parallel offen und entdecke so viele Use Cases dafür. Das Einzige, was mich abschreckt, ist, dass da irgendwas von Jahren steht, aber da finde ich bestimmt auch irgendwie die Möglichkeit, das in eine CI/CD-Pipeline auszulagern. Das würde mir sehr viel Zeit ersparen, Diagramme selbst bauen zu müssen.
Ja. Ist so ein bisschen als Tipp quasi, wir teilen ja auch immer so ein bisschen Wissen. Ich habe damit auch schon ein bisschen gespielt und vor allem auch mit verschiedenen Diagrams as Code Tools. Ist so eine Trendsache. Ich finde es auch viel, es hat wirklich sein Für und Wider so ein bisschen. Also es gibt ja, also wir haben auch viel gemacht, mal wieder PlantUML ausgegraben. Auch das eigentlich ganz, ganz coole Integrationen. Und vor allen Dingen hat Mermaid jetzt auch eine meiner lieblingsneuen Diagrammziele, C4-Diagramme. Gibt es auch einen coolen Talk zu bei YouTube. Einfach mal Architecture Diagrams C4. Aber also man muss schon ein bisschen gucken, weil der Code wird auch manchmal schnell unübersichtlich. Also bei so kleinen Sachen, wenn man halt sagt, von A nach B verlinken, das ist irgendwie super. Aber vor allem, wenn man halt irgendwie größere Tapeten baut oder solche Sachen, man muss da ein bisschen gucken. Also dieses Naming-Schema, was da zum Beispiel vorgeschlagen wird, also in den Dokus mit A, B, C, das ist ein bisschen wild. Also ich glaube, richtiges Naming, wie bei Variablenprogrammieren, ist ein bisschen angenehmer. Ja, weil sonst kommt man eben in solche Schleifen. Wenn ich halt sage, ich will noch was einfügen in der Kette, dann muss ich wieder editieren, dann muss ich quasi C, D, E und das, ne, also das ist im Code manchmal doch ein bisschen fummelig. Also ist ein Thema, mit dem sich, glaube ich, jeder einfach mal auseinandersetzen muss, und das so ein bisschen, ja, in seinen Workflow, wie man das eben machen will. Aber es hat auf jeden Fall auch viele Vorteile. Schon.
Spannendes Thema. Und damit sind wir mit den News von diesem Monat durch. Und da bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, dass uns Feedback natürlich immer sehr wichtig ist. Also, liebe Zuhörende, wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltips habt, die ihr loswerden wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Zum einen per E-Mail an podcast@sva.de oder über Twitter über unseren Handle sva_focuson. Vergesst da auf gar keinen Fall den Hashtag des Monats September. Und sehr gerne könnt ihr uns natürlich auch über den Podcatcher eurer Wahl bewerten. In dem Sinne, Jan-Felix, vielen Dank fürs Mitmachen. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Danke,
ebenso. Dann hören wir uns in einer der nächsten Folgen, würde ich sagen.
Okay, gut, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss. Ciao.